Mo Asumang, Sie sind Fernsehmoderatorin, Regisseurin und Filmproduzentin. In Ihrem Debütfilm aus dem Jahr 2007, Roots Germania, sagen Sie zu Beginn: Alles begann mit einer öffentlichen Morddrohung gegen mich. An diesem Tag habe ich mir vorgenommen, den Dingen in meinem Leben auf den Grund zu gehen. Das klingt so, als hätten Sie das vorher nicht getan.
Das stimmt allerdings, das habe ich nicht wirklich getan, weil ich einfach so lustig, locker, frei durch die Gegend geschwebt bin, so in meinem Leben mit Moderation, mit Basketball-Bundesliga und den ganzen Motorradgangs, mit denen ich unterwegs war. Und dann kam plötzlich diese Morddrohung und hat alles auf den Kopf gestellt. Und ich dachte, jetzt muss ich wirklich mal an dieses Thema Rassismus ran. Ich bin einfach drumherum gelaufen. Und jetzt musste ich.
Und diese Morddrohung, die stammte von einer Band, einer Neonazi-Band, den White Aryan Rebels. Auf deren 2001 erschienener CD Noten des Hasses heißt es: Die Kugel ist für dich, Mo Asumang. Wo waren Sie denn, als Sie das Lied das erste Mal gehört haben, und wie hat sich das angefühlt?
Also das war sehr, sehr schräg. Ich habe einen Anruf bekommen von ARD Kontraste. Und die haben eine Sendung gemacht, in der es eben um diese Morddrohung ging. Ich wusste davon gar nicht, also ich hatte von der CD noch nichts gehört und die Redakteurin hat mir davon erzählt. Und am Telefon war das so, ja, es war schlimm. Es hat auch schon da Bauchschmerzen verursacht, aber dann wurde ich eben ins Studio eingeladen. Ich habe mir dann das Lied dort anhören müssen und das rauschte und kreischte dort in dem Studio. Ich habe echt gezittert und ich hatte Schweißausbrüche. Es war wirklich ganz furchtbar. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das ganz schön ernst gemeint war.
Und diese Angst, die da auch in Ihnen hochgekrochen ist, die ist offenbar auch zunächst oder eine ganze Weile geblieben. Weil in einem Interview haben Sie gesagt, Sie hätten lange nicht mehr am Fenster Ihrer Wohnung sitzen können, weil Sie eben Angst vor einer Kugel hatten.
Das war tatsächlich so. In diesem Lied heißt es: Die Kugel ist für dich, Mo Asumang. Also das war schon ernst gemeint. Natürlich konnte ich mir auch denken, naja, so ein Leadsänger von so einer Band, von so einer Neonazi-Band, wird der jetzt bei mir zu Hause auftauchen? Ha, vielleicht doch eher nicht. Aber die Leute, die diesen Song hören, die sich damit des Nächtens aufpeitschen, die sollen eigentlich loslaufen. Und ich bin ja keine unbekannte Person, also mich kann man auch leicht finden. Und dann stehen die irgendwann bei einem vor der Tür und das war schon sehr gruselig. Und dann noch dieser Text, also die Kugel ist für dich, das war wirklich ernst gemeint.
Sie haben dann daraus den Schluss gezogen, aktiv zu werden. Sie haben dann auch eine relativ ungewöhnliche Form des Aktivwerdens gewählt, einen ungewöhnlichen Umgang mit Rassisten. Sie treffen sich face to face mit ihnen, das heißt, sie gehen auf Rechtsrockkonzerte, sie treffen rechte Burschenschaftler und sie haben auch Vertreter des Ku Klux Klan getroffen. Warum dieser Ansatz der Gefahr ins Auge sehen? Was ist die Motivation?
Naja, es ist ganz einfach, weil ich das Problem sonst nicht losgeworden wäre. Ich wollte auf jeden Fall angstfrei durch meine Lieblingsstadt Berlin laufen. Ich wollte angstfrei einfach auch mal nachts nach Hause kommen, nach dem Tanzen, nach einer Bar und dann einfach nach Hause gehen, ohne jetzt irgendwelche Nazis da in der Ecke sitzen zu sehen oder so. Und dann habe ich mir gesagt, du musst jetzt drauf zugehen. Der erste Nazi, den ich eigentlich getroffen habe, war quasi nur im Geiste. Und zwar dieser Leadsänger von dieser Band White Aryan Rebels, also weiße arische Rebellen, den habe ich ja nicht wirklich getroffen, sondern ich habe ihm einfach Briefe geschrieben, die ich dann nicht abgeschickt habe, weil ich ja gar keine Adresse hatte. Und dann habe ich einen Anruf von einer Freundin bekommen, die hat ein Theaterstück gemacht zu therapeutischen Zwecken. Und das war in einem Knast und da waren auch Nazis drin. Da habe ich bei diesem Theaterstück mitgemacht. Und dann war das sehr, sehr seltsam, dort vor Ort mit den Nazis. Denn die meisten dieser Leute im Knast, die haben mir die Hand gegeben, mich freundlich angesehen. Aber der Nazi, der dort mitgemacht hat, der nicht. Das war so ein Schlüsselerlebnis, was mir gesagt hat, das, was du jetzt tust, das macht was mit den Menschen. Und es macht auch was mit dir. Und es hat mir seltsamerweise Kraft gegeben. Und ich habe gespürt, dass auf der anderen Seite eine Unsicherheit ist bei den Neonazis. Und das hat mir auch manchmal sogar ein bisschen Spaß gemacht, das eben zu fühlen. Und dann habe ich da immer noch weiter gekitzelt und immer mehr getroffen, bis zum Ku Klux Klan in Amerika.
Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, der nächste, den Sie getroffen haben, war dieser Chefideologe, dieser Jürgen Rieger. Das war ja aber dann schon nochmal eine ganz andere Kategorie. Also das ist jemand, der voll dahinter steht, anders noch als dieser junge Mann, der im Knast war, dieser Neonazi, den Sie da getroffen haben. Wie war das anders, als Sie den Jürgen Rieger, diesen Nazi-Chefideologen, getroffen haben? Angst mussten Sie da ja keine haben, oder?
Naja, das weiß man bei diesen Leuten nie. Also ich bin in das Haus reingegangen, es war eine Rechtsanwaltskanzlei, da geht man so die Treppe hoch, alles holzvertäfelt und man denkt, ja, es riecht hier muffig, aber das muss wohl so sein. Und dann sitzt dann eben so ein älterer Mann dort und der ist Rechtsanwalt, telefoniert gerade mit BBC oder was weiß ich. Ein Neonazi, der sehr aktiv ist, auch mit seiner Werbung. Und dann denkt man, es könnte natürlich irgendwie aus dem Nachbarzimmer eine Gruppe Nazis kommen. Also das ist immer im Hinterkopf. Egal, mit wem man sich dort trifft, ob ich jetzt auf einer Nazi-Demonstration war oder eben mit jemandem, der eigentlich Rechtsanwalt ist. Man hat immer Angst, dass man irgendwie in ein Zimmer reingerissen wird und dann nie wieder auftaucht.
Ja, also es gab schon doch eine Angst, habe ich gerade gehört. Aber davon jetzt mal abgesehen, was war Ihre Absicht mit diesem Jürgen Rieger? Was wollten Sie bei dem auslösen? Auch Verstörung oder einfach nur, also Weltbild komplett in Frage stellen, geht ja bei solchen Leuten nicht.
Nö, ich hatte mir einfach vorher Nazis anders vorgestellt. Ich dachte, die haben Springerstiefel an, eine Glatze, die haben Baseballschläger in der Hand. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das Ganze wird angetrieben von Leuten, die da an der Spitze sitzen. Und Jürgen Rieger war eben so jemand, ein Intellektueller, der eben auch Anwalt ist. Und das war in der Zeit eigentlich, hat man darüber nicht so wirklich gesprochen. Ne? Man hat immer nur von diesen Springerstiefeln-Nazis, von den Dumpfbacken gesprochen, aber dass dahinter eben sich wirklich eine intellektuelle Gruppe verbirgt, das wollte man nicht so wahrhaben. Und das habe ich da eben einfach mal austesten wollen und wollte mal wissen, wie sich das anfühlt und was das eigentlich für Leute sind. Und klar kann man den jetzt so mit zum Gespräch nicht verändern. Aber ich habe eben bei jedem Rassisten, den ich getroffen habe, immer so einen anderen Mechanismus wahrgenommen, wie er oder sie mich versucht, aus dem Gefecht zu setzen. Und bei dem war es eben wieder was ganz anderes. Also der hat mich wirklich beschimpft mit den übelsten Worten und hat eben versucht, mich so aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Geben Sie mal ein Beispiel, wie hat der Sie aus der Balance gebracht? Kann Sie sich erinnern, ist ja schon ein bisschen
ja, her. Das ist schon jetzt eine Weile her. Also er hat da so den Begriff Bastard benutzt und hat mich dann verglichen mit den Becker-Bastards, also Boris Becker, die Kinder von ihm wären auch Bastards gewesen. Und dann hat er vom Hochmendeln erzählt und von der F1 und F2-Generation, also relativ krude Dinge, die er sich da so hat einfallen lassen. Also es war schon ziemlich schräg.
Also was ich noch in Erinnerung habe aus Ihrem Buch ist dieser amerikanische Rassist Tom Metzger, der Ihnen ins Gesicht gesagt hat, wenn Sie wissen wollen, wie ein Schwarzer aussieht, sollten Sie im Zoo zum Affengehege gehen. Also das fand ich,
also ja, also das war auch so einer, so ein Anführer. Und die beiden sind wirklich in einer Kategorie. Und dieser Tom Metzger, White Aryan Resistance, war seine Gruppe. Also gar nicht so weit weg von diesem Menschen, der die Morddrohung gesungen hat. Und der hat Sachen gesagt wie, also ich nehme dich mal mit in den Zoo, da siehst du, wo du herkommst. Dein Vater ist ein Genentführer. Der hat die Gene deiner weißen Mutter geraubt, ja.
Aber wie haben Sie sich da gefühlt? Also wenn man sowas hört, wenn ich sowas höre, dann frage ich mich, wie ging das, dass Sie den nicht angeschrien haben oder vielleicht sogar den Impuls hatten, also gut, wenn man Gewalt ablehnt, dann nicht, aber dem eine reinzuhauen oder so.
Nein, ich habe aufgepasst. Ich wollte genau wissen, was die dort machen und wollte genau wissen, wie ich dann eben auch mich schützen kann. Und das Interessante war bei diesem Tom Metzger, der hat sich am Ende des Gesprächs, hat er sich entlarvt. Der hat mich nämlich dann umarmt. Der hat gesagt, kann ich dich mal umarmen? Ich hoffe, es sieht keiner, sonst bin ich erledigt. Dann hat er mich also umarmt, kam mit seinen großen, schweren Händen, mit seinen Armen voller Haare. Also so kam der auf mich zu und hat mich an sich gedrückt. Ich habe das alles irgendwie mitgemacht, habe mir nichts dabei gedacht, weil ich bin nicht voreingenommen. Ja.
Naja, aber ja. Trotzdem, ich meine, einer, der sowas zu mir gesagt hat, das finde ich schon krass.
Ja, das ist das Komische. Ich habe das ja dann auch nochmal überprüft, weil ich hatte das alles on camera und konnte dann eben genau gucken, ob ich wirklich voreingenommen bin oder nicht. Und ich bin's nicht. Ich habe den ganz normal umarmt. Und da hat er nämlich eben gezeigt, dass er das alles ganz absichtlich sagt. Denn am Ende Es kann ja nicht sein, dass jemand, der zu dir sagt, ich nehme dich mal mit in den Zoo, dann siehst du, wo du herkommst, dass derselbe Mensch dich am Ende umarmt. Das heißt also, was macht er da eigentlich? Er versucht, mich oder auch andere aus der Balance zu bringen, damit man irgendwie in so eine Wut-Hass-Schleife reinspringt. Also Rassisten haben eine Wut- und Hass-Schleife. Die treiben sie irgendwie an. Die läuft dann eben neben ihnen her. Und da werfen sie immer wieder was rein. Und diese Wut- und Hassschleife, die dreht sich und dreht sich und dreht sich. So muss man sich das vorstellen. Und dann, wenn sie einem dann was sagen, dann springt man damit rein. Aber das ist falsch. Das ist ein totaler Fake. Das ist eine totale Kopftransennummer, sage ich immer. Ja. Also das geht alles nur vom Kopf aus und wird so gemacht.
Also sie sind gewaltfrei und setzen auf Dialog.
Ja, natürlich, weil ich möchte doch nicht genauso werden wie er. Das ist ja im Prinzip auch dieser blöde Trick, der pöbelt einen an. Und was passiert dir? Du gerätst aus deiner Balance, du weißt plötzlich gar nicht mehr, wer du bist. Und wenn man sich das mal genau anschaut, dann ist das das Umdrehen von den positiven Energien vieler netter Menschen, die hier in Deutschland leben. Ja. Das heißt also, wenn wir alle auf diese Strategie von diesen Rassisten reinfallen, dann drehen wir an den Polen und dann ist das hier alles nicht mehr so positiv. Und das ist das, was die wollen. Deshalb auf diese Provokation einfach nicht drauf reinfallen. Und die allerschwierigste Arbeit bei der ganzen Sache ist, dass man eben bei sich bleibt und bei seinen Werten, die nämlich Offenheit heißen, die Kommunikation heißen, das ist sonst einfach weg. Und Rassisten können einem das wirklich wegnehmen, wenn man nicht genau aufpasst.
Und Sie praktizieren nicht nur diesen Dialog mit den Rassisten, Sie plädieren auch für den Dialog mit Andersdenkenden und sagen, Pegida, AfD, Pöbeleien auf der Straße, das ist das Ergebnis von Nicht-Kommunizieren.
Ja.
Aber jetzt bezogen auf die AfD zum Beispiel, wie hätte eine öffentliche Kommunikation aussehen müssen, die das Entstehen dieser Partei in dieser Rigidität, auch wie die auftreten, verhindern hätte können?
Na, ganz einfach. Man spricht mit den Menschen, die die Partei wählen. Man kann natürlich sagen, okay, wir sprechen nicht mit den Menschen, wir sprechen jetzt mit Herrn Gauland und das sehen dann, was weiß ich, 1,5 Millionen Zuschauer und das war's. Aber das ist natürlich komplett der falsche Weg, weil damit macht man es ja nur noch stärker. Also man lässt jemanden in die Sendung, der dort seine Thesen vertritt, der dort ganz gemeine Sachen sagt, wie irgendwelche Sätze gegen Boateng oder was weiß ich. Und man verbreitet ja eigentlich dadurch diesen Rassismus dieser Partei. Und das ist natürlich komplett falsch. Man sollte dann lieber Menschen einladen in die Sendung, die vielleicht in diese Richtung ihr Kreuzchen machen. Und dann mit den Menschen sprechen und nicht mit denen, die dort gewählt werden wollen.
Aber das ist ja ein riesenpädagogisches Projekt im Prinzip.
Nö, finde ich nicht. Ich finde es normal und es ist nur einfach gar nicht in unserem Kopf vorhanden. Wir haben einfach in den letzten 20, 30 Jahren haben wir immer wieder eine neue Strategie, wie wir mit Rassisten umgehen. Und meistens heißt die Strategie am Ende, nicht mit denen reden. Genau das ist das, was uns jetzt zur AfD, zu Pegida und diesem ganzen Schlamassel gebracht hat.
Es gibt eine Ihnen auch sehr bekannte Rechtsextremismusforscherin, die Andrea Röpke.
Ja, die ist ja klasse.
Die zum Beispiel aber sagt ganz dezidiert, nicht mit Rechten reden. Also die setzt,
da muss ich lachen, weil ich habe Andrea mal auf einer Nazi-Demo auch getroffen und danach hat keiner mehr mit mir geredet. Also Andrea, ich glaube, sie könnte gar nicht mit Rassisten sprechen, weil keiner mit ihr reden will.
Es gab ja dieses Buch von Daniel Pascal Zorn, Maximilian Steinbeiß und Peer Leo, die da 2017 das Buch Mit Rechten reden rausgegeben haben und Andrea Röpke sagt, nein, sie setzt sich auch bei öffentlichen Diskussionen oder so, sie setzt sich eben nicht mit einem Neonazi an einen Tisch und mit denen redet sie auch nicht.
Man muss auch einfach differenzieren zwischen den Anführern und den Leuten, die da einfach mitlaufen oder ihr Kreuzchen setzen. Da muss man einfach differenzieren. Mit den Köpfen, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich auch nicht diskutieren. Also ich habe auch zum Beispiel eine Einladung von Anne Will gehabt, kommen Sie bitte vorbei, Herr Gauland ist auch eingeladen und so. Und dann habe ich aber gesagt, das möchte ich nicht, weil da kann ich nicht das zeigen, was ich eigentlich kann, nämlich mit den Leuten reden. Und mit den Leuten reden heißt für mich im alltäglichen Zusammensein. Gucken, wo da irgendjemand was Rassistisches oder Antisemitisches oder Islamfeindliches oder Homophobes sagt und einfach mit den normalen Menschen reden. Ich lege die Latte gar nicht so hoch. Bei mir heißt das einfach das ganz normale Miteinander. Da kann man überall ins Gespräch kommen. Und wenn man dann natürlich mit derselben Meinung Nazis raus, ja. Wenn man dann neben jemanden sitzt an der Bushaltestelle und so innerlich sein Fähnchen rausholt und sagt, Nazi raus, Nazi raus, dann kommt man natürlich keinen Zentimeter weiter. Aber wenn man eben sagt, hey, ich habe meine Werte, die sind Offenheit und zu denen stehe ich und die sind stark. Mal gucken, wie stark sind die denn eigentlich, wenn ich jetzt vor diesem Rassisten stehe? Am Ende bin ich selber total wütend, ja. Kann ja auch passieren. Da muss ich einfach noch ein bisschen an mir arbeiten. Also ich fand das immer eine ganz tolle Chance, auch mich selber zu überprüfen.
Aber auch Ihre Freundin, die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano, die sich ja selber unermüdlich gegen rechtsextreme Reideologisierung einsetzt und engagiert, auch die glaubt nicht wirklich dran, dass sie mit dieser Strategie, die Sie vertreten, was erreichen können.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz andere Nummer. Esther Bejarano war in Auschwitz. Sie war dort in diesem Orchester und irgendwie konnte sie fliehen. Ihre Eltern sind umgebracht worden. Ihre Schwester ist an der Grenze erschossen worden und die Eltern sind so erschossen und auf Leichenberge draufgeworfen worden. Also in der Nazizeit, das ist einfach der Wahnsinn. Und jemand, der sowas erlebt hat, der muss doch nicht mit Nazis sprechen. Das ist doch ganz klar. Im Übrigen hatte ich auch mit ihr mal gesprochen darüber, dass sie vielleicht mit dem Nazi-Aussteiger, mit dem ich ja mittlerweile befreundet bin, ob sie mit ihm sprechen würde. Und sie sagte, ja, das würde sie wahrscheinlich tun. Aber das Tolle an Esther ist ja, dass sie auf der anderen Seite ja sehr aktiv ist. Sie sagt nicht, ich spreche nicht mit Nazis und macht auch sonst nichts, sondern sie sagt, ich spreche nicht mit Nazis, aber ich habe eine Stimme und dann geht sie auf die Bühne und sie singt und sie rappt mit ihrer Band Microphone Mafia und sie hält Reden vor Tausenden von Menschen irgendwo auf Bühnen in Deutschland. Die ist wirklich überall und sie ist unermüdlich und das ist total toll. Sie zeigt, man kann sich engagieren und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist überhaupt nicht so, dass ich denke, wir müssen alle kommunizieren. Manch einer mag das gar nicht. Jeder findet irgendwas, aber man muss sich bewusst sein, dass dieses Thema Rassismus doch jetzt eine Größenordnung angenommen hat, die eben nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen in Europa und sogar auch weltweit wirklich bedrohlich ist. Wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit der Autorin und Filmemacherin Mo Asumang. Frau Asumang, apropos, es gibt Menschen, die die Demokratie zerstören wollen. Wir haben in diesem Jahr den 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen begangen. Das war ein durch Ausländerhass motiviertes Verbrechen, bei dem 1993 fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Vorher hatte es schon die Anschläge von Mölln und von Hoyerswerda gegeben. Es gab in diesen 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, wirklich eine regelrechte Pogromstimmung in Deutschland. Eine ganze Welle rassistischer Ausschreitungen. Sie waren, wenn ich richtig gerechnet habe, damals ungefähr 20 Jahre alt. Können Sie sich an diese Zeit noch erinnern und an Ihre Wahrnehmungen?
Nee, ich habe das nicht wirklich wahrgenommen. Ich war so in meinem Leben.
Weil Sie noch nicht den Dingen auf den Grund gegangen sind.
Ich war in der Zeit, bin ich überhaupt den Dingen nicht auf den Grund gegangen. Mhm. Nee, ich habe einfach das Leben versucht zu genießen, so gut es ging. Und in der Zeit habe ich Basketball-Bundesliga gespielt. Ich habe das Thema einfach verdrängt.
Sie haben damals nach einem Studium visueller Kommunikation in Kassel, dann hinterher an der Universität der Künste in Berlin klassischen Gesang studiert. Wie war denn das? Also wenn Sie Solingen auch nicht bewusst wahrgenommen haben, aber wie war das Leben denn in Berlin als Afrodeutsche? Sind Sie in dieser Zeit damals schon irgendwie bedroht worden? Haben Sie solche Erfahrungen gemacht, machen müssen?
Als ich dort ankam, nicht. Die Mauer stand noch und es war einfach das West-Berlin, was eine sehr schöne Offenheit hatte. Dann fiel die Mauer und dann wurde alles anders. Dann ist die Stimmung sehr schnell gekippt und man hat gesehen, dass die Leute, die eben aus dem ehemaligen Osten einen angesehen haben, doch manchmal schon ein bisschen komische Gesichter hatten. Und das hat sich dann gezeigt in meinem Job als Taxifahrerin. Da bin ich nämlich quer durch die Stadt gefahren, wusste ja nicht, wen ich da einsacke. Also Da war der eine aus West-Berlin, der andere kam aus New York, der nächste kam aus Thüringen oder so. Und einmal habe ich jemanden mitgenommen, der hatte dann irgendwann richtig Schaum vom Mund und ich konnte den wirklich nicht mehr mitnehmen. Es war also der schlimmste Rassist.
Schaum vom Mund, echt?
Ja, genau. Das war also wirklich richtig schlimm. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht, dass ich eben sagte, ich möchte sie nicht mehr fahren, sie müssen jetzt aussteigen. Dann bin ich ums Taxi rumgelaufen, habe ihm die Türe aufgemacht, er schnellte raus, hat meinen Kopf zwischen seine Hände genommen und hat meinen Kopf ein paar Mal aufs Taxidach draufgedonnert. Es tat natürlich richtig weh. Irgendwie kam ich da raus, bin dann in mein Taxi wieder rein und bin weggerast. Und solche Sachen habe ich da erlebt. Dann hatte ich einen Taxigast, der hat plötzlich unter seinem Pullover eine 9 mm rausgezogen und hat sie direkt auf meinen Kopf gezeigt. Das war natürlich auch nicht so prickelnd.
Und dann haben Sie mit dem Taxifahren irgendwann aufgehört?
Dann habe ich irgendwann mit dem Taxifahren aufgehört, weil diese Dinge haben sich dann auch wiederholt. Und
ist ja auch nicht toll, wenn jemand eine Waffe auf den eigenen Kopf richtet, also alles andere als.
Das Ding ist, ich habe da gar nicht wirklich gut reagiert, denn meine Kollegen, die Taxikollegen haben gesagt, was, du bist ausgestiegen. Erstmal, man hätte gar nicht aussteigen dürfen und dann hätte ich auch sofort Hilfe rufen sollen. Das habe ich irgendwie nicht so gemacht. Ich habe auch niemanden angezeigt. Also das würde ich heute total anders machen. In dem Moment, wo sowas passiert, würde ich die Person auch anzeigen.
Naja, und was auch so ein bisschen überraschend ist, dass diese Erlebnisse, die Sie da hatten, dass die noch nicht dazu geführt haben, dass genau dieser Prozess eingesetzt hat, der dann später begonnen hat, nachdem diese White Aryan Rebels ihre Morddrohung ausgesprochen haben. Aber sie waren halt einfach jünger.
Ja, ich glaube, dass diese Angriffe dort in der Zeit, als die Menschen wirklich sehr ausländerfeindlich waren, eben besonders die Leute, die eben aus der ehemaligen DDR kamen, weil sie das nicht kannten. Ich konnte auch niemanden eigentlich wirklich böse sein, weil es war einfach so, sie hatten dort nicht viele Afrodeutsche und da gab es auch keine Kommunikation. Die lebten dann in irgendwelchen Plattenbauten am Rande der Stadt, mit denen hat ja keiner gesprochen. Und so war ich eben für manche Menschen einfach eine Bedrohung. Aber natürlich, dass jemand dann meinen Kopf aufs Taxidach haut, das ist dann doch nochmal eine andere Nummer.
Wenn wir jetzt nochmal einige Schritte weiter zurückgehen in Ihrer Biografie. Sie wurden 1963 in Kassel geboren. Ihre Mutter war Deutsche, Ihr Vater kommt aus Ghana. Wie war denn in Ihrer Kindheit die Stimmung gegenüber Ausländern? Es war ja die Zeit der ersten Gastarbeiterwelle.
Ja, ich weiß von meiner Mutter, dass wir aus dem Haus rausgeflogen sind. Wir wohnten da in einem sehr, sehr schönen alten Haus am Rande des Waldes in Kassel. Und ja, und irgendwann kam ich dann eben auf die Welt. Mein Vater ist ja da vorher schon ein- und ausgegangen mit seiner dunklen Hautfarbe. Der war sehr, sehr schwarz, ja. Aber ein toller Typ, also wirklich ein super Typ. Aber trotzdem war das dann doch ein bisschen zu viel Farbe dort. Und dann sind wir eben rausgeschmissen worden. Und meine Großmutter lebte da schon viele Jahre. Und man hat mir das erzählt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das live miterlebt hätte, so ganz wach, weil ich war 2 Jahre alt. Aber dadurch, dass man mir das erzählt hat, hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen. Du bist schuld. Du bist schuld, dass das und das jetzt passiert ist, dass ihr da rausgeflogen seid aus der Wohnung. Und dieses Du bist schuld, das habe ich manchmal jetzt noch. Das ist wirklich komisch. Wenn jetzt irgendjemand fragt, kannst du das und das machen? Dann überlege ich mir immer, okay, kann das gut ausgehen? Am Ende bist du schuld. Ist eigenartig, das werde ich nicht so ganz los.
Und Sie sind dann aus dem Haus rausgeflogen und sind dann irgendwo anders hingezogen und Sie sind dann auch von Ihrer Großmutter aufgezogen worden, richtig?
Ja. Genau, meine Mutter, naja, die hat natürlich so in den 70er Jahren, hat die das Leben auch genossen. Und also ich bin mit wirklich cooler Musik, R&B, Soul aufgewachsen. Und meine Mutter war wirklich eine ganz coole Frau. Und ich bin die Revolution meiner Mutter gegen ihre eigene Mutter. Und wir wussten zwar damals noch nicht, dass sie bei der SS war, die Großmutter. Aber wir wussten natürlich, dass sie eben in der Nazi-Zeit gelebt hat. Und da hat meine
Waren Ihre Mutter und Sie?
Ja, meine Mutter und ich, genau. Und meine Mutter hat quasi in dieses Nest jetzt ein schwarzes Kind gelegt. Was mich total schockiert hat, ist diese Erzählung von meiner Mutter, als sie meiner Großmutter erzählte, dass eben das Kind schwarz sein wird, hat meine Großmutter gesagt, dann schmeiße ich mich vor die Straßenbahn.
Das hat sie aber nicht gemacht.
Das hat sie nicht gemacht.
Sie hat sie dann sogar großgezogen und sich um sie gekümmert.
Ja, aber also da muss ich wirklich oft drüber nachdenken, was das eben mit meiner Mutter gemacht hat, die eben da im 8. Monat hochschwanger war und dann eben vor ihrer eigenen Mutter steht und dann so einen Satz zu hören bekommt. Später dann lag ich dann dort in der Wiege und sie hat mich da gesehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, von dem Moment an warst du die Nummer eins. Und meine Großmutter hat sich ganz rührend um mich gekümmert, manchmal sehr streng auch, ja, aber sie hat mich wirklich gestützt.
War die so eine Art Role Model für sie auch, also ein Rollenmodell?
Also wenn da jemand war, der irgendwie was Rassistisches gesagt hat oder komisch geguckt hat, also dann hat sie mich einfach genommen, ja. Komm rüber zu mir. Oder es hat jemand Neger zu mir gesagt, dann sagt sie, dann sag doch du Kalkeimer. Und solche Sachen. Also sie war da wirklich voll auf meiner Seite und ich konnte mich voll und ganz auf sie verlassen. Also das war wirklich irre. Und das ist genau die Sache, die mir eben so viel Mut macht, dass wir, also diese Gesellschaft, eben aus diesem Rassismus wieder rauskommen können. Denn meine Großmutter war ja in der Nazizeit, da war der Rassismus und Antisemitismus noch viel größer. Sie hat ja 12 Jahre lang in dieser kompletten Nazi-Zeit ja die schlimmsten Dinge erlebt, also was Menschenfeindlichkeit angeht. Und dann da wieder rauszukommen durch eine Begegnung mit einem Menschen, der eine andere Hautfarbe hat, nämlich mit mir, und das funktioniert schon vom ersten Blick, das ist klasse. Und das heißt einfach, ja, jeder kann auch aus dieser Ideologie wieder rauskommen. Und daran glaube ich ganz fest und das ist wirklich absolut mein Motor und da flitze ich in diese Richtung, flitze ich unermüdlich, das geht gar nicht anders.
Dennoch, als Sie so alt waren, dass Sie bewusst wahrgenommen haben, was Ihre Großmutter gemacht hat in der NS-Zeit, also ich glaube, sie hat als Sekretärin für irgendeinen SS-Menschen gearbeitet oder so.
Genau, sie war 1A-Schreiberin, das war also die erste Schreiberin für irgendeinen Nazi.
Ja. Das bewusst wahrnehmen konnten, wie hat sich das angefühlt oder wie haben Sie darüber gedacht, gefühlt?
Meine Mutter hat das ja erst rausgefunden, kurz bevor ich meinen Film gemacht habe, die Aria. Und ich bin dann, als ich das Buch geschrieben habe, da noch ein bisschen tiefer eingetaucht, habe noch mal ein bisschen geguckt, wo sie eigentlich überall gewesen ist. Habe dann auch so Sachen noch rausgefunden, dass sie Heimleiterin war. Wenn man das liest, Heimleiterin in der Nazi-Zeit, da stellen einem sich die Haare zu Berge. Und erst war ich verunsichert, sehr verunsichert, weil ich plötzlich wirklich nicht mehr wusste, was habe ich denn eigentlich da die ganze Zeit gemacht? Wer war denn das eigentlich da an meiner Seite? Wie wurde ich denn vielleicht beeinflusst? Aber ich konnte nicht so richtig wütend sein. Das ging irgendwie nicht, weil ich einfach wirklich ganz tief drin hatte ich eben diese Fürsorge auch meiner Großmutter. Ja, und dann habe ich mir einfach vorgestellt, was wäre gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte, als Teenager. Ich hätte mich auf dem Absatz umgedreht und hätte meine Großmutter einfach zurückgelassen und wäre irgendwie in die Welt hinausgezogen. Und das hat mich dann so traurig gemacht. Und deshalb umso mehr ein Grund, wirklich daran zu glauben, dass man eben aus diesem Gedankengut da wieder rauskommen kann. Also diese Frau ist auch wirklich ein großes Vorbild.
Diese Morddrohung kam natürlich proaktiv von dieser Neonazi-Band, aber möglicherweise gibt es ja doch immer irgendwelche unbewussten Zusammenhänge auch, dass sie dann letztlich sich intensiver mit dem Thema Aria beschäftigt haben. Ihr Buch, das hier jetzt da schon verschiedentlich erwähnt wurde, trägt den Titel Mo und die Aria. Sie haben auch einen Film zu dem Thema gedreht, der heißt Nur die Aria. Diese Suche nach Arian bzw. die Recherche zur Begrifflichkeit der Nazis, wohin hat die sie gebracht und was haben sie dabei erlebt?
Naja, am Anfang war es tatsächlich so, dass ich dachte, Aria, groß, blond und blauäugig, ganz klar, habe ich nicht hinterfragt, null. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, also ich kann es wirklich nicht mehr sagen, habe ich dann gedacht, aber wer sind denn eigentlich die Aria? Moment mal, das muss ich doch mal jetzt genau hinterfragen. Und dann habe ich recherchiert und es war, also mittlerweile findet man ja doch eine ganze Menge, aber als ich angefangen habe, da zu recherchieren, da gab es einfach nichts. Es war wirklich schwierig und dann irgendwann habe ich festgestellt, aha, Aria haben in Deutschland gar nicht gelebt. Also hier gibt es keine alten Aria-Gräber, es gibt hier keine alten Steininschriften, gibt es alles nicht. Nur die Aussagen der Nazis. Und dann letztendlich hat es mich eben zu den echten Ariern gebracht. Und Iran heißt übersetzt das Land der Arier und im Iran, da leben die Arier. Genau, da bin ich dann letztendlich gelandet. Total verrückte Geschichte. Manchmal erzählt man den Leuten, dass Iran das Land der Arier ist und die Leute zeigen einem Vogel. Also es ist tatsächlich so, dass viele Leute das immer noch nicht wissen.
Aber es ist schon ein ganz schön großer Spagat oder sie haben eine ganz erhebliche Entwicklung dadurch gemacht. Wenn man überlegt, sie waren Deutschlands erste afrodeutsche TV-Moderatorin und haben damals von 97 bis 2001 diese Sendung Liebe Sünde für Pro7 moderiert. Das war eine Sendung rund um das Thema Sexualität. Wann würden Sie sagen, hat tatsächlich Ihre Politisierung stattgefunden?
Ich bin offen, ja. Also ich bin offen und so habe ich auch das Casting gewonnen zu dieser wunderbaren Sendung Liebe Sünde, in der ich ganz viel über Erotik und Sexualität gesprochen habe. Aber das Casting habe ich gewonnen, weil ich beim Casting mit einem Pornodarsteller sprechen musste, also ein Interview führen musste und ich war die Einzige, die nicht rot geworden ist. Ja, so habe ich das Casting gewonnen und so wurde ich dann zur Moderatorin von dieser Sendung Liebe Sünde. Und diese Offenheit, die habe ich mir einfach beibehalten und mit derselben Offenheit rede ich mit einem Pornodarsteller und mit einem Neonazi. Ist mir völlig wurscht. Ich bin einfach offen. Und da ist ja die Politisierung eigentlich schon vorher auch da gewesen. Man kann ja auch sagen, dass ich genau auch mit dieser Offenheit eben auch ein anderes Tabuthema besprochen habe, nämlich eben Sexualität. Und jetzt ist es eben das Thema Rassismus.
Und haben Sie sich dann eigentlich auch mit der ganzen Theorie auseinandergesetzt? Also zum Beispiel, wenn Sie in Sachen Rassismus und Rassisten unterwegs sind, auch mit der ganzen Theorie zum Rassismus, weil Rassismus, Rassen, Menschenrassen gibt es ja eigentlich gar nicht.
Ja, also das ist auch etwas, das musste ich mir irgendwie so zusammensammeln. Das stand ja nicht in den Schulbüchern drin und steht auch bis heute da nicht drin. Da steht ja auch zum Beispiel der Begriff Arier immer noch so, wie er von den Nazis benutzt wurde, in unseren deutschen Schulbüchern. Ich würde mir immer wünschen, dass da einfach mal so ein kleiner Aufkleber draufkommt, die Deutschen sind keine Arier. Zack, Ausrufezeichen, ne? Aber das musste ich mir irgendwie alles so mühsam zusammensuchen. Auf was kommt man da? Es gibt keine Menschenrassen. Der Mensch an sich ist die Rasse. Woher kommt denn eigentlich der Begriff Rasse und das alles? Da habe ich mich dann lange wirklich mit diesem Thema beschäftigt.
Worüber wir bislang noch nicht gesprochen haben, sind die NSU-Morde. Sie haben vorhin gesagt, Brandanschlag Solingen, daran haben Sie keine wirklich aktiven Erinnerungen. Schon bevor die White Aryan Rebels die Morddrohung gegen Sie ausgesprochen haben, sind die NSU-Morde verübt worden von dem nationalsozialistischen Untergrund. Der hat 9 Menschen umgebracht. Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe. Wir haben vorhin über die Bedeutung von Kommunikation gesprochen. Würden Sie, wenn das heute möglich wäre, auch mit Beate Zschäpe reden wollen?
Sofort.
Und was würden Sie mit ihr reden wollen?
Ich würde mit ihr über ihre Kindheit reden. Ich würde einfach darüber sprechen, wie sie ihre Kindheit wahrgenommen hat, wie sie die Menschen um sich herum wahrgenommen hat, wie sie eben in dieses rassistische Gedankengut reingekommen ist. Also ich würde jetzt nicht Fragen stellen nach dem Motto, wann warst du in dem Ort und hast du das und das gemacht? Also diese Klar. ganzen normalen Sachen, die jetzt ein Richter oder so fragt, das würde ich gar nicht fragen. Ich würde eher persönliche Fragen stellen.
Können Sie sich denn an die Zeit noch erinnern und die Berichterstattung zunächst darüber, über diese Morde und dann die Aufklärung und wie Sie das wahrgenommen haben?
Ja, also da ist mir natürlich auch immer dieser komische Begriff untergekommen. Dönermorde, das ging ja rauf und runter, Dönermorde. Und jeder hat sich immer gefragt, was sind denn Dönermorde? Und als es dann später eben rauskam, dass das eigentlich quasi wie so eine Art Ablenkungsmanöver war, da waren wir alle sehr, sehr geschockt.
Von Ihnen stammt die Aussage, das Schwierigste ist, bei sich selber zu bleiben, wenn dich jemand angreift. Würden Sie sagen, dass das Ihnen gelungen ist in diesen Begegnungen, die Sie jetzt in den letzten Jahren hatten mit Neonazis und Rassisten?
Nein. Nee, überhaupt nicht. Also am Anfang ganz und gar nicht, weil am Anfang war ich einfach nur sauwütend. Also da hätte ich auch am liebsten manchmal so die Faust so nach vorne, automatisch wäre die nach vorne geflogen. Aber natürlich macht man das dann nicht und man besinnt sich dann auch. Und das war wirklich ein langer Weg, wirklich zu mir zu finden und meine Werte mir wieder zurückzuerobern. Da bin ich wirklich durch Wut durchgegangen, durch Hass durchgegangen und all das. Aber das wollte ich einfach nicht. Und was immer noch da ist, ist eine bestimmte Wut, wenn ich vor Menschen stehe, die eben intellektuell sind. Ich habe ja auch mit Burschenschaftlern gesprochen.
Mit rechten Burschenschaftlern, ne?
Ja, also genau. Die wirklich an der Spitze sitzen, die auch gebildet sind. Die haben studiert, die haben eine riesen Community. Das sind Tausende von Menschen, die eben wirklich an der Spitze der Gesellschaft sind, die in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Politik sind, die auch natürlich Verknüpfungen haben zur AfD. Und das macht mich immer noch wütend. Ich habe da mal mit einem gesprochen, der war bei der NPD für Bildung zuständig. Und den habe ich mal gefragt, ja, was ist denn jetzt mit Menschen wie mir, mit der dunklen Hautfarbe? Ja, sie müssen dann irgendwann hier weg und ich helfe ihnen Koffer packen, da bin ich Gentleman. Und da war ich schon ganz schön wütend. Irgendwie musste ich mich da ganz schön zusammenreißen. Aber mit der Zeit ist das so gekommen, dass ich einfach wirklich differenzieren kann. Das sind die Hassprediger, die Anführer und die anderen sind die Mitläufer. Da muss ich meine Empathie erhalten, sonst kann ich mir selbst nicht treu sein. So laufe ich eben durchs Leben.
Und wenn Sie in den Schulen unterwegs sind, was erleben Sie da?
Ja, wenn ich in den Schulen bin, dann lese ich meistens ein bisschen was aus meinem Buch vor, Mo und die Aria. Und dann zeige ich die Kurzfassung des Aria-Films und dann diskutieren wir ganz heiß. Das ist natürlich etwas, was die Schüler so gar nicht kennen. Ja, man spricht auch mit Rassisten, das kann doch gar nicht sein. Und man hat uns doch gesagt, die sind böse und so. Ja, schon, aber die fangen ja nicht böse an. Und ich sag immer, wenn die auf eurer Ebene sind, wenn das euer Tischnachbar ist, das ist noch kein böser Mensch, der ist einfach irgendwie verirrt. Und da muss man auch in der Lage sein, mit vielleicht mit anderen Leuten zusammen, mit noch einem Lehrer, Vertrauenslehrer oder noch mit anderen Schülern, sich auch mit diesen jungen Leuten zusammenzusetzen und die wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft. Denen gefällt das richtig gut, dass da mal ein anderer Ansatz kommt.
Sind da keine dabei, die dann auch schon rechte Sprüche drauf haben oder so? In welche Klassen gehen Sie denn? Welche Altersgruppe in der Regel? Oder gibt es da keine Regel?
Ja, so ab 9. Klasse sage ich immer, aber manchmal sitzt da auch eine 8. Klasse noch mit dabei und dann bis zur 12., 13. Klasse, auch Berufsschule. Ich bin auch an Universitäten gewesen. Also ich war auch schon in Yale und Brown in Amerika oder jetzt gerade war ich in Hongkong an der Hongkong University. Aber die Leute wollen einfach wirklich auch eine neue Herangehensweise mit diesem Thema haben, weil alle wissen irgendwie, dieses Abweisen hat uns nicht wirklich weitergebracht. Und da hören die sehr aufmerksam zu. Und ich höre immer wieder die Lehrer sagen, boah, so still waren die noch nie. Und das finde ich ganz toll.
Und Sie probieren alle Aktionsformen aus. Im Moment beteiligen Sie sich auch an einer Ausstellung im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Da zeigen Sie ein Videotriptychon. Vielleicht können Sie kurz sagen, was da Inhalt dieses Triptychons ist.
Ja, genau. Wenn man das Buch liest, ja, dann denkt man, okay, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so machen würde, ne? Und ich wollte irgendwie die Leute in diese Situation hineinversetzen, dass sie sich wirklich die Gedanken darüber machen, ob sie auch mal mit Rassisten ins Gespräch kommen. Und dann habe ich ein Triptychon gemacht, eine Aneinanderreihung von Ausschnitten, wo Rassisten mir was Hassvolles entgegenschmettern. Also wirklich eine ganz fiese Aneinanderreihung. Man denkt, also man kriegt's richtig ins Gesicht geschmettert. Und man sitzt dort an einem Tisch, man kann dann die Hände dahin legen und sich das anschauen und anhören. Und rechts und links neben diesem Bild ist einmal ein Aussteiger mit einer Glatze, also der sieht eigentlich noch aus wie ein Nazi. Und auf der anderen Seite stehe ich. Und wir beide nähern uns an, während in der Mitte diese Pöbeleien laufen. Und der Zuschauer, der sich das eben da anschaut, der ist dann gefragt, auf was konzentrierst du dich eigentlich? Auf diese fiesen Pöbeleien? Oder siehst du eigentlich diese Chance, die da ist, dass diese beiden so weit auseinanderliegenden Pole doch zusammenkommen können? Und das ist eben dieses Triptychon und das heißt Help Me, Chapter One, to be continued.
Okay, und in der realen Welt gibt es denn Beispiele? Haben Sie tatsächlich durch diese Gespräche, die Sie führen mit den Neonazis, haben Sie da real was bewirken können? Also klar, was da so in den Köpfen passiert, das kann man ja nicht richtig messen, aber ein Neonazi zum Aussteigen bewirkt oder irgendwas Vergleichbares?
Ich lese manchmal in den Blogs, dass die sich wirklich darüber unterhalten, ja, mit der Hautfarbe, kann sie denn eigentlich Deutsche sein? Oder wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, kann die denn eigentlich Deutsche sein? Also sie unterhalten sich darüber und darum geht es. Denn wenn wir gar keine Kommunikation haben oder wenn Menschen, die eben dieses rassistische Gedankengut haben, keine Kommunikation haben, dann versteift sich das Ganze. Und das heißt also, wir müssen da rein in diese Räume, ja, denn diese Menschen leben ja in Echokammern, wo sie sich immer wieder reproduzieren mit ihrem Hass. Und das heißt also, wenn wir wollen, dass die Menschen sich da verändern, dann müssen wir da von außen irgendwie Fragen stellen, denn sonst passiert da nichts, denn Rassisten selber stellen sich diese Fragen nicht. Und ich habe mit einem Aussteiger mittlerweile wirklich eine gute Freundschaft. Und das ist auch der, der in diesem Videotriptychon da auftaucht. Und der heißt Chris und wir sind jetzt mittlerweile, ja, seit ein paar Jahren wirklich gut befreundet. Und ich kann nur sagen, versteif dich nicht auf, ich will die Welt verbessern, ich will Revolution und die Nazis müssen alle weg, sondern konzentrier dich auf die kleinen Schritte. Kleiner Schritt heißt, mit einem Menschen ins Gespräch kommen und vielleicht auch diesen Kontakt halten, einfach dranbleiben und immer wieder Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Das habe ich gemacht und das hat tatsächlich bei Chris dazu geführt, dass er auch mittlerweile wirklich komplett aus der Szene ausgestiegen ist.
Also dieses kleine Schritte gehen und auch dieser Erfolg, den Sie da hatten mit dem Chris, das klingt alles sehr plausibel und ich glaube auch, dass das richtig ist. Nur wenn man sich die allgemeine Situation gegenwärtig anschaut, Stichwort Flüchtlinge, Geflüchtete, wie die europäische Politik momentan damit umgeht, Alltagsrassismus in Deutschland, die Zeit Online hatte letztens einen Schwerpunkt zum Thema Alltagsrassismus, da wurde auch auf ganz erschreckende Weise deutlich, wie allgegenwärtig dieser Rassismus noch ist. Jetzt Thema Geflüchtete, Umgang der Politik damit. Was sagen Sie dazu? Wie ist Ihre Position und was kann da helfen?
Eine Nation ist dann besonders stark, wenn sie ins Gespräch kommt. Und genau sowas wie Migration kann eine Nation richtig stark machen. Siehe Amerika. Als Amerika sich gegründet hat, da sind ganz viele aus allen möglichen Ländern, haben rübergemacht, sagt man, ja. Deutsche, Italiener, Chinesen, Japaner, dann die ganzen Sklaven. Ja. Die mussten miteinander reden. Ja. Die mussten aus ihrer Komfortzone.
Wenn Sie,
ja?
Also ich meine nur, wenn Sie die Bücher von Ta-Nehisi Coates zum Beispiel lesen über die Rassendiskriminierung noch gegenwärtig in den USA und unter Trump natürlich noch verstärkt. Es ist richtig, dass die Migration ein Land bereichert, nur die Realität beispielsweise in den USA, aber auch noch bei uns in Deutschland, ist natürlich immer noch haarsträubend.
Ja, mit Trump wird das ja alles wieder zurückgeschoben. Also die waren ja schon viel weiter. Aber was man auf jeden Fall sieht, eine Nation, die eben aus ihrer Komfortzone raus muss, weil sie eben Probleme bewältigen müssen, ja, wird eine starke Nation. Und Amerika ist eine total wirtschaftlich starke Nation. Und Rassisten versuchen einem immer einzureden, wenn viele Nationen, viele verschiedene Kulturen und Sprachen zusammenkommen, das ist der große Untergang. Na, dann wäre Amerika schon längst untergegangen. Das finde ich so schön. Also einfach zu sehen, dass da eine große Chance drin liegt, wenn fremde Menschen hierher kommen, die ihre eigene Geschichte, ihre eigene Kultur mitbringen und wir gezwungen sind, da Fragen zu stellen. Und indem wir eben Fragen stellen, wachsen wir und wir werden stärker. Und ja, das würde ich mir manchmal wünschen für so einen kleinen Ort in Sachsen. Holt euch noch mehr Flüchtlinge, reibt euch, stellt Fragen und werdet stärker.
Sie sagen, ein Nazi ist kein Gespenst, sondern ein Mensch. Auch wenn er Rassist ist und schlimme Dinge getan hat, verdient er als Mensch Respekt. Also mit Menschlichkeit gegen Rassismus ist das der Weg.
Ja, auf jeden Fall mit Menschlichkeit und vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, dass Rassisten in ihren Gruppen nicht kommunizieren. Sie stellen sich dort keine Fragen. Da habe ich ein ganz schönes Beispiel. Ich war beim Ku Klux Klan in Amerika. Und dann steht dieser Ku Klux Klan-Mann mit diesem weißen Gewand und mit dieser Zipfelmütze da vor mir. Und ich stelle ihm die Frage, warum verbrennt ihr eigentlich ein Kreuz? Und dann sagt er, ja, für Jesus Christus. Und dann dachte ich so, hä, Jesus Christus? Aber Jesus liebt doch auch die Schwarzen. Und dann wackelte nur die Mütze. Und er sagte gar nichts mehr. Und in diesem Moment ist mir so bewusst geworden, dieser Ku Klux Klan-Mann, dessen Vater, dessen Urgroßvater und Urgroßvater alle Ku Klux Klan und Rassisten waren, die haben sich diese Frage nie gestellt. Da werden keine Fragen gestellt. Wie aber soll sich ein Rassist verändern, wenn er nichts hinterfragt? Also, die Fragen können nur von außen kommen, das heißt also in die Kommunikation gehen und dann wird sich auch was verändern.